Ich weiß nicht, wie es euch am Anfang dieses Jahres ergangen ist, aber bei mir war es wieder mal so. Mich hat ein unwiderstehliches Bedürfnis gepackt, mal aufzuräumen. Also was sich da über Weihnachten alles ansammelt. Ja, also überall steht irgendetwas. Und nicht nur im Wohnzimmer, sondern irgendwann, ich merke auch, im Keller ist viel Zeug. Ja, auf dem Speicher, im Flur, im Carport, selbst im Garten. Überall ist etwas, wo ich denke, soll das da sein? Zu meinem Mann sagte ich letzte Woche, müssen eigentlich diese alten, kaputten Komposter im Garten rumstehen, wo immer drauf guckt? Oder die Stapel von Blumentöpfen? Aufräumen ist angesagt. Ich scheine auch nicht die Einzige zu sein, der es so geht, denn wenn ich mal in das Angebot von Aldi, Lidl und Tchibo gucke und anderen Discountern, regelmäßig zu Beginn des Jahres überall Putzaktionen. Da wird alles Mögliche angeboten an Ordnungssystemen bei Tchibo, wie man seine Sachen übersichtlich unterbringen kann, aber auch Wischmoppeimer in allen Variationen, Bürsten in allen Varianten, Besen, Reinigungsmittel und was nicht alles. Auch in den Illustrierten, das ist der Fokus, ein Fokus vom Januar, auf einmal Tipps, wie man aufräumen kann. Räum dein Leben auf. Räum dein Leben auf. Also jetzt geht es gar nicht mehr nur um die Wohnung, das Haus. Räum dein Leben auf. Dachte ich, ja, ist eigentlich ein ganz guter Titel. Könnte man ja mal drüber nachdenken, was so das eigene Leben zustellt und vielleicht auch Platz schaffen für Neues, sich von Krempel befreien, von allem, was sich so angesammelt hat bei uns. Ja, also das ganze Land scheint wohl, wenn man der Werbung glaubt, von so einer Cleaning-Manie erfasst zu sein und da gibt es auch Hilfen zu, Motivationshilfen, denn das ist ja gar nicht so einfach mit dem Aufräumen. Wieso machen wir das überhaupt? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und wieso lässt sich auch so ein Geschäft damit machen? Ich habe mal überlegt, wie das bei mir ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich mir eingestehen, ich fühle mich einfach unwohl. Ich fühle mich unwohl mit diesem ganzen Kram, der mein Haus, mein Leben zustellt. Warum nicht das Entbehrliche einfach loswerden? Das ist leicht gesagt. Aber dann muss man erst einmal herausfinden, was das Entbehrliche ist, das, worauf ich verzichten kann, ohne einen Mangel zu empfinden. Wie Gunnar es vorhin vorgelesen hat, es fällt schwer, sich von dem zu trennen, was wir unentbehrlich nennen. Es stellt sich nämlich bei näherem Hingucken heraus, eigentlich ist gar nichts unentbehrlich. Ja, wir hängen ja unglaublich an unserem Besitz. Und auf einen bestimmten Gegenstand zu verzichten, ihn wegzugeben, nein, das geht nicht, das könnte ich ja nochmal brauchen. Also bleibt das Teil. An Weiberfastnacht habe ich im Radio einen Beitrag auf WDR 5 gehört. Den fand ich hochspannend. Es gibt nämlich jetzt einen neuen Beruf. Das ist der professionelle Ordnungsberater. Es ist ein Mensch, der kann gebucht werden, stundenweise oder tageweise und sozusagen als Ausmister oder als Ausmisthelfer. Der unterstützt Menschen dabei, sich von den Dingen zu trennen, die ihre Behausungen füllen. Der Ordnungsberater hilft Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Soll das weg oder kann das bleiben? Ich finde das eine tolle Idee, denn offensichtlich brauchen wir so jemand, immer mal wieder, der uns dabei unterstützt, bei dem, was wir einfach oft nicht alleine schaffen. Uns trennen von Dingen. Ich habe mich gefragt, könnte Jesus mein persönlicher Ordnungsberater sein oder unser Ordnungsberater? Hören wir mal ins Neue Testament hinein. Im Markus-Evangelium im 10. Kapitel ab Vers 17. Da wird von einem Mann gesprochen, erzählt. Ich stelle mir vor, das ist ein Mann in den mittleren Jahren. Er hat Karriere gemacht, er ist sehr erfolgreich und dadurch auch wohlhabend geworden. Er kommt zu Jesus. Markus 17. Er kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Jesus lässt sich hier also nicht auf einen Sockel stellen von diesem Mann, sondern er möchte mit diesem Mann auf Augenhöhe sprechen. Und so sagt Jesus: Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dieser Mann sprach aber zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten und von meiner Jugend auf. Er ist also ein Rechtschaffener, ein Aufrichtiger, ein tiefgläubiger Jude, der es mit den Geboten ernst nimmt. Das berührt Jesus. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ja, hier wird erzählt, dass er diesen Mann lieb gewinnt. Nur an drei Stellen im Neuen Testament wird uns das erzählt. Einmal im Zusammenhang mit Maria, Martha und Lazarus wird geschrieben, dass Jesus sie lieb gewann. Und beim Jünger Johannes und hier bei diesem Mann. Bei diesem fremden, wohlhabenden Mann, dem es so ernst ist mit seiner Beziehung zu Gott. Auch uns spricht Jesus das zu. Er sieht uns an, er sieht dich an und sagt dir: Ich hab dich lieb, denn ich sehe, wie aufrichtig und wie ernst es dir ist mit deiner Beziehung zu Gott. Eins fehlt dir, sagt Jesus. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Der Mann soll seinen Reichtum aufgeben, den Armen schenken. Er soll sich befreien von all dieser Mühe und der Arbeit, die das Verwalten von Reichtum mit sich bringt. Denn besitzen bedeutet auch sich kümmern. Ja, Gedanken und Energie da reinstecken, den Besitz sichern, dafür sorgen, dass er sich vermehrt oder zumindest, dass er nicht kleiner wird. Reichtum aufgeben bedeutet auch, auf diese Macht verzichten, auf das Ansehen, auf den Komfort, den es mit sich bringt, reich zu sein. Das kann dieser Mann nicht. Dazu ist er nicht bereit. Da spürt er einen Widerstand in sich. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Jesus ist betroffen. Vielleicht hat er das nicht erwartet, dass der Mann jetzt weggeht. Er findet eine Erklärung. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, in Gottes Reich zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Manche denken, dass mit diesem Nadelöhr ein kleines Stadttor in Jerusalem gemeint ist. Das hat man lange Zeit gedacht, aber dem ist nicht so. Heute sind die Bibelwissenschaftler davon überzeugt, dass genau das gemeint ist, was Jesus sagt, nämlich die Öffnung oben in einer Nähnadel. Wer schon mal einen Knopf angenäht hat, der weiß, wie schwierig das sein kann, auch nur einen Faden durch diese Öffnung in der Nähnadel, durch dieses Nadelöhr durchzubekommen. Geschweige denn ein Kamel. Das ist ja absurd. Genauso absurd ist es, dass ein wohlhabender Mensch in der Lage ist, seinen Reichtum aufzugeben. Was hat uns das zu sagen? Im Vergleich zu den Menschen, mit denen Jesus es zu tun hat, sind wir alle unglaublich reich an Gütern. Statistisch gesehen besitzt jeder Deutsche vom Säugling bis zum Greis durchschnittlich 10.000 Güter, 10.000 Gegenstände. Dennoch gibt es materiellen Mangel. Das kann ein tatsächlicher Mangel sein oder auch ein so empfundener. Da ist diese tiefsitzende Angst, einen Mangel zu haben, zu kurz zu kommen im Leben, zu wenig abzukriegen, von Essen, von Vergnügungen, vom Erfolg, vom Ansehen, von der Aufmerksamkeit, von der Liebe. Und da gibt es das Festhalten. Das Festhalten gibt Sicherheit. In Wirklichkeit aber blockiert es uns, beansprucht unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unser Denken und unser Planen. Als ich diese Sendung auf WDR 5 hörte, von der ich gerade erzählt habe, da kam auch einer von diesen professionellen Ordnungshelfern zu Wort. Das war ein Interview mit einem Ordnungshelfer und ich hörte gespannt zu. Das war eine Frau, diese Ordnungshelferin, und sie sagte, dass sie sich oft als Seelsorgerin fühlt, wenn sie mit Menschen so am Aufräumen ist. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sich nicht entschließen kann, was mit einem Teil geschehen soll. Bleiben oder sich davon trennen. Dann stellt sie als Ordnungshelferin die entscheidende Frage, macht es sie glücklich? Macht es dieses Teil sie glücklich? Ich finde das eine so spannende Frage. Denn wir sind zum Glücklichsein berufen. Wir sind zur Freiheit der Kinder berufen, zum Glücklichsein. Kann es sein, dass wir uns was vormachen, wenn wir glauben, die Dinge machen uns glücklich? Macht mich das wertvolle Kaffeeservice von der vor Jahren verstorbenen Oma, das im Keller im Karton lagert, glücklich? Muss ich es behalten? Macht mich die riesige Sammlung Schallplatten vom Vater, die ja einiges wert ist und die man ja auch irgendwann mal digitalisieren könnte, macht sie mich glücklich? Vielleicht fühlen wir die Verpflichtung, es zu behalten, weil das ja von der Oma oder vom Vater kommt. Und wir haben das Gefühl, wir ehren sie nicht, wenn wir uns davon trennen. Dabei ist es doch so, die wertvolle Erinnerung an die verbrachte Zeit mit diesem Menschen, die bleibt, die ist nicht an Materielles gebunden. Und Erinnerungsstücke können uns auch in einer längst vergangenen Zeit festhalten. Doch das Leben geht weiter und wir entwickeln uns permanent mit. Brauche ich noch die Bücher, die für mich vor 20 Jahren wichtig waren? Machen sie mich heute glücklich? Neben den materiellen Dingen können es auch andere Dinge sein, die nicht materiell sind, die mein Leben zustellen. Zum Beispiel Gewohnheiten, die sich über die Jahre eingeschlichen haben und viel Zeit beanspruchen. Es können unbewusste automatische Handlungen sein, der Griff zur Schokolade oder zur Flasche oder das unentwegte Checken der Mails zigmal am Tag. Der Zwang zu putzen, wenn es schon sauber ist. Macht mich all das wirklich glücklich, das, was mein Leben zustellt an Gewohnheiten? Oder eine Beziehung, die mir nicht mehr gut tut, die ich mich aber nicht traue abzubrechen, weil der andere könnte ja dann schlecht über mich denken. Ich führe sie aus Verpflichtung weiter. Macht eine Beziehung, so eine Beziehung, noch glücklich? Also wenn wir ins Politische gehen, da haben wir das sehr oft, dass bestimmte Ansprüche aus alter Zeit noch da sind, daran wird festgehalten und die machen unglücklich. Es gibt Menschen, die noch nachtrauern den deutschen Ostgebieten, die nach dem Krieg verloren gegangen sind, die heute polnisches Staatsgebiet sind und die vertrieben sind. Und das kann man gut verstehen, denn der Verlust ist immer eine schlimme Sache. Aber dann werden sozusagen dieser damalige verflossene Reichtum ist immer noch etwas, was da ist im Leben, was einem anhängt. Auch Ansprüche an Menschen von früher, Ansprüche, die ich habe, die nicht in Erfüllung gegangen sind, auch das kann etwas sein, was mein Leben zustellt. Wie ist das mit dem Erbe, das mir eigentlich zugestanden hätte, das ich aber nicht bekommen habe, weil jemand anderes es bekommen hat. Auch das, dieser Reichtum, der eigentlich nicht da ist, kann mein Leben zustellen, wenn es ein Anspruch ist, den ich ans Leben stelle, eine Erwartung, die ich nicht bereit bin loszulassen, ein Versprechen, was mir vielleicht ein Mensch vor langer Zeit gegeben hat und ich sage, du hast damals das und das versprochen. aber der Mensch ist es nicht in der Lage gewesen zu halten. Auch das können Dinge sein, Erwartungen, Ansprüche, die mein Leben zustellen. Macht mich das glücklich? Vielleicht denkt sich auch jemand, das ist doch aber egoistisch, wenn ich ständig frage, macht mich das glücklich? Aber genau darum geht es Gott, um unser Glück, um dein Glück. Die Jünger haben es kapiert. Vers 26, sie sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Selig werden, eine alte Ausdrucksweise für glücklich sein. Jesus sagte, ein Reicher, der so sehr an seinem Reichtum hängt, dass er sich unmöglich davon trennen kann, selbst wenn er will, kann niemals glücklich sein. Ein Mensch, der sich nicht von Dingen trennen kann, die sein Leben bis zum Rand füllen, kann nicht glücklich sein. Und zu Recht sind die Jünger schockiert. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, ja, wer kann denn dann glücklich sein? Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen, über die ihr gleich in einem Moment der Stille nachdenken könnt. Gibt es Dinge in deinem Leben, von denen du weißt, du solltest dich davon trennen? Materielles oder nicht materielles? Und wenn dir jetzt etwas einfällt, dann frage dich, macht es mich glücklich? Macht es mich wirklich glücklich? Wir wollen jetzt 1-2 Minuten Stille haben. Jesus will uns sagen, wir dürfen und können uns trennen. Du darfst dich trennen, denn dadurch wirst du nicht ärmer, sondern reicher. Wir haben Anteil an der Freiheit der Kinder Gottes und an dem Glück, zu Gottes Reich zu gehören. Und wir lassen diesen weltlichen Ballast los und können frei sein, auf unsere persönliche Art Gottes Reich zu verwirklichen, Gott zu dienen. Denn Jesus sagt jetzt zu dem Mann, komm und folge mir nach. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen diesem sich trennen von Reichtum, von zu viel im Leben und der Freiheit, Jesus unbeschwert nachzufolgen. Mit Gott leicht und frei durchs Leben zu gehen. Unbeschwert, leichtfüßig, tanzend. Trenne dich von dem, was dir als Lebensballast in der Stille klar geworden ist. In Gott sind wir geborgen, er sorgt für uns. Er sorgt für die Vögel, wie uns im Neuen Testament erzählt wird, unter dem Himmel. Wie viel mehr sorgt er für uns? Die absolute Sicherheit ist sowieso eine Illusion. mögen wir noch so viel materielle Sicherheit aufbauen. Aber was uns Sicherheit gibt, ist das Vertrauen in Gottes Liebe zu dir und zu mir. Er wird es wohl machen mit unserem Leben. Wir dürfen uns von dem trennen, was uns das Leben zustellt. Und dass dies ein ernsthaftes Problem sein kann, eine vielleicht unmöglich zu schaffende Aufgabe, das haben die Jünger kapiert. Sie entsetzten sich. Jesus schließt das Gespräch dann ab und sagt, er sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Diesen Vers verwenden wir sehr gerne. Na, wir wenden ihn auf alles Mögliche an. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Aber das hier ist der Zusammenhang, der ursprüngliche Zusammenhang. Bei Gott ist es möglich, das, was uns beschwert, was unser Leben zustellt und was für uns entbehrlich ist, zu erkennen und loszulassen. Das ist unmöglich bei Menschen, aber es ist mit Gottes Hilfe möglich. Ich möchte mir und euch Mut machen, zu Beginn dieses Jahres Gott beim Wort zu nehmen und ein großes Aufräumen und Weggeben zu starten. Trenne dich von materiellen Gütern, aber gerade auch von den Dingen, die nicht sichtbar, aber dennoch spürbar dein Leben vollstellen. Trenne dich und sei glücklich. Es ist möglich mit Gott. Amen. Bevor wir ein Lied singen, möchte ich Gelegenheit geben, nochmal in einer Gebetsgemeinschaft persönlich und auch laut, sodass die anderen das verstehen, auf die Gedanken zu antworten. Und Gunnar wird dann mit einem Lied, dem Lobpreisteam, diese Gebetsgemeinschaft abschließen.